Heute Abend kommen wir zum zweiten Abschnitt im ersten Petrusbrief. Er besteht aus den Versen 3 bis 11 in Kapitel 1. Hier geht es um ein Lob Gottes. Zuerst ein Hinweis auf die Art dieses Abschnittes oder auf den Charakter dieses Abschnittes. Die Verse 3 bis 12 bilden einen Satz. Das heißt, es ist ein Gedanke, der ihnen durchläuft. Und dieser Gedanke ist gleich am Anfang zu erkennen. Petrus beginnt diesen Satz 3 bis 12 mit dem Gebet, mit dieser Aussage, gelobt sei Gott. Das heißt also, dass die Verse 3 bis 12 eine Einheit sind und dass es hier um einen Lob Gottes handelt. Es ist wie ein Jude sehr oft seinen Brief schreibt, er beginnt mit einem Lob Gottes. Es ist Petrus, der hier lobt, aber wenn er das in seinen Brief hier so einverleibt, dann nehmen wir an, dass er erwartet, dass auch die Leser dieses zu ihrem Lob machen werden. Und das heißt, dass wir von den Versen 3 bis 12 lernen können, wie wir Gott loben sollen und können. Also, es geht hier in diesem Abschnitt um einen Lob Gottes. Wir fragen, wer ist es, der hier gelobt wird? Wenn wir sagen, Gott wird gelobt, dann hält Petrus fest, welchen Gott er lobt. Bei uns ist das nicht eine Frage. In jener Zeit ist das nicht selbstverständlich. Nicht einmal bei Juden, obwohl dieser Brief nicht nur an Juden gerichtet ist. Aber man macht es auch dort oder muss es auch dort sagen, welchen Gott man lobt. Früher hat man gesagt, man lobe den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber jetzt, da Gott durch seinen Sohn gesprochen hat, kann man sagen, wir loben den Gott Jesu Christi. Aber Petrus formuliert sich noch ein wenig anders. Er sagt in Vers 3 genauer, dem Grundtext entsprechend, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn. Und wenn wir dann fragen, wer ist dieser Herr, dann sagt er es gleich. Der Gott und Vater Jesu Christi. Das heißt, dieser Herr ist Jesus Christus. Es wird also betont, wer der Herr ist und dass er ein Herr ist. Aber warum lobt Gott oder warum lobt Petrus Gott als Gott und Vater Jesu Christi? Warum kann er nicht einfach sagen, ich lobe Gott für dies und für das? Warum muss er auf diese Art und Weise Jesus Christus einbeziehen? Oder anders, warum lobt er nicht einfach direkt Jesus Christus? Es ist nur über Jesus Christus, dass wir zu Gott finden. Und umgekehrt, Gott hat an uns gehandelt und für uns gehandelt durch Jesus Christus. Petrus wird in erster Linie über die Hoffnung sprechen. Und er will betonen, dass Gott uns eine Hoffnung zur Verfügung gestellt hat durch Jesus Christus. Aber wie tut er das? Oder wie kommen wir zu Jesus Christus und wie kommen wir in den Genuss dieses Handelns Gottes? Da kommt dieser Akzent zum Tragen. Im Grundtext wird das Wort Herr hier betont. Das heißt, Petrus will, dass wir erkennen, es geht um Jesus Christus als Herrn. Und nur wer Jesus Christus als Herrn angenommen hat, der kommt in den Genuss der Güter Gottes. Nur wer Gott und Jesus Christus als Herrn bekennt, erhält die Hilfe Gottes. Zuerst muss Jesus Christus Herr sein und dann kann er Helfer werden und kann der Vater von Jesus Christus unser Helfer werden. Dann stellen wir fest, Petrus lobt Gott als den Gott, der uns wiederzeugte. Er will Gott loben dafür, dass er uns neues Leben geschenkt hat. Und dieses bringt er so zum Ausdruck, dass er sagt, ich lobe den Gott, der uns wieder zeugte, zur Wiedergeburt brachte. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, heißt es in Vers 3, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns wiederzeugte. Da fällt auf, dass Petrus das Wort wieder vor Zeugen stellt. Und da erhebt sich die Frage, warum tut er das? Warum hat er nicht einfach gesagt, Gott hat uns gezeugt oder zu einer Geburt gebracht? Warum Wiedergeburt? Warum wieder Zeugen? Hat Gott uns denn zweimal gezeugt? Und Petrus lobt Gott dafür, dass er es noch einmal getan hat? Offensichtlich. Offensichtlich hat Gott uns zweimal Leben gegeben. Und das stimmt mit der Heiligen Schrift überein. Unser natürliches Leben kam von Gott. Über die Schöpfung hält Hiob fest. Aber David macht darauf aufmerksam, dass auch unser individuelles Leben aus der Hand Gottes kommt. Während wir dabei waren, geboren zu werden, hat Gott seine Hand über uns gehalten, hat an unserem geformt werden teilgehabt. Da hat Gott seine Hand im Spiel gehabt. Propheten werden daran erinnert, dass Gott schon dabei war, als sie am Werden waren. Gott darf dafür gedankt werden, dass er uns unser natürliches Leben geschenkt hat und dann schon besonders, dass er uns ein zweites Leben gab. Das ist sehr wichtig, dass wir Gott dafür danken. Es erhebt sich dann gleich die Frage, was hat Gott bewogen, uns aufs Neue zu zeugen, wie Petrus das zum Ausdruck bringt. Warum diese Frage, was ihn bewogen hat? Nun, nachdem wir unser erstes Leben aus der Hand Gottes bekommen hatten, durch Schöpfung und persönliche Führung, sind wir ja eigene Wege gegangen. Wir haben uns von Gott selbstständig gemacht. Wir waren Sünder. Und wenn Gott dann noch einmal uns Leben gegeben hat, dann fragen wir, was hat ihn dazu bewogen? Er hätte uns ja unseren eigenen Weg gehen lassen können, ins Verderben. Und da antwortet Petrus auf diese Frage, nach seiner großen Barmherzigkeit hat Gott das getan. Und das ist die einzige Antwort, die wir finden können. Denn bei uns war keine Motivation. Nichts bei uns hätte Gott veranlasst, uns zu helfen. Der einzige Anlass liegt da bei ihm. Er zeigte Barmherzigkeit und hat uns also zu einer neuen Geburt gebracht. Und jetzt kommt die Hauptfrage, die die Verse bis Vers 12 nun beschäftigt. Und das ist die Frage, was war das Ziel Gottes in der Wiederzeugung? Und wer Schwierigkeiten hat mit dem Sinn des Lebens und wer wissen will, wozu er auf dieser Welt ist, wozu er ein Christ ist, der sollte diese Verse ernst nehmen. Denn Gott hatte ein Ziel im Augen, als er uns neues Leben gab. Und nun ist die Frage, was war dieses Ziel? Das Ziel kennzeichnet Petrus mit drei Begriffen, mit drei Ausdrücken. Dreimal bezeichnet er dieses Ziel. Das Ziel, sagt er zuerst in Vers 3, war eine Hoffnung. Wir lesen dort, gelobt sei der Gott, der uns wiederzeugte, zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist, was Gott im Sinn hat, uns eine Zukunft zu gewähren. Hier kommt schon wieder zum Tragen, hier merkt man schon wieder diesen vorübergehenden Charakter unseres Hierseins. Wenn wir wissen wollen, was Gott im Auge hat, müssen wir wissen, hier ist nicht unsere Bleibe. Gott hat uns zu Christen gemacht, zu seinen Kindern, um eines Tages irgendwo anders zu sein. Dies ist nicht das Ziel Gottes mit uns. Gott hat uns nicht neues Leben gegeben, damit wir es hier besser hätten. Das ist sein Nebenprodukt, das gehört dazu. Wir haben schon hier eine große Erleichterung auf unserem Lebensweg. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel Gottes. Er hat eine Zukunft für uns. Und diese Zukunft, diese Hoffnung nennt er eine lebendige. Warum wird die Hoffnung eine lebendige genannt? Nun einmal, weil Jesus Christus, der durch den wir diese Hoffnung haben, ein lebendiger Heiland ist. Jesus ist es, durch den wir sie haben. Er lobt Gott, den Vater von Jesus Christus. Und dieser Gott von Jesus Christus hat uns diese Hoffnung gegeben. Also spielt Jesus Christus hier eine Rolle. Und dieser Christus lebt. Und wenn er lebt, dann garantiert er uns, für uns eine Hoffnung. Aber zweitens, wir leben. Und dieses Leben ist ein ewiges Leben. Und wenn wir leben, dann haben wir eine lebende Hoffnung. Und sollten wir sterben, dann werden wir wieder leben. Und somit ist schon diese Hoffnung garantiert als eine lebendige. Das Ziel der Wiederzeugung nennt Petrus dann zum anderen ein Erbe. Das ist aber das gleiche als Hoffnung. Denn wir hoffen auf ein Erbe. Dieses Erbe ist zukünftig. Wenn wir von einem Erbe sprechen, das wir angetreten sind, dann ist das nicht ein Erbe, das wir schon hier in diesem Leben ererben, das Gott schon hier austeilt. Wir haben viele Vorzüge, aber der Begriff Erbe bezieht sich auf unsere zukünftige Hoffnung. Das ist also ein zweiter Ausdruck, mit welchem Paulus das Ziel unserer Wiedergeburt kennzeichnet. Warum wird hier von einem Erbe gesprochen? Nun, ich kann mir vorstellen, aus zwei Gründen. Er hat eben von einer Wiedergeburt gesprochen und eine Geburt macht uns zu Kindern. Und Kinder sind doch Kandidaten für ein Erbe. Aber zum anderen, das griechische Wort für Erbe bedeutet eigentlich Los. Und das Wort Erbe bringt zum Ausdruck, dass uns ein Los zugeteilt wird, das im Himmel da ist für uns. Erbe heißt also, dass Gott noch ein Los für uns hat. Wir haben ein zeitliches Los, das nicht immer bequem ist. Und wir haben ein künftiges, ewiges Los. Unser Erbe, dann fragen wir weiter, welcher Art ist dieses Erbe? Was für ein Erbe ist das? Und in Vers 4 kennzeichnet er dieses Erbe. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Drei Eigenschaften. Und alle drei scheinen bewusst, alle drei Eigenschaftswörter scheinen bewusst gewählt worden zu sein, um dieses Erbe in Gegensatz zu stellen zu einem irdischen Erbe. Unser Erbe ist unvergänglich, sagt Petrus. Und wir könnten sagen, irdisches Erbe besteht aus vergänglichen Gütern. Unser himmlisches Erbe ist also unvergänglich, ist anders. Dieses Erbe, unser himmlisches Erbe, sagt Petrus, ist unbefleckt. Aber wie oft ist ein irdisches Erbe nicht sehr befleckt? Auf unlauterem Wege ist man dazu gekommen, nicht immer, aber es ist immer wieder der Fall. Auf jeden Fall, dieses Erbe ist unbefleckt. Gott hat einen rechtmäßigen Weg eingeschlagen, um es uns zur Verfügung zu stellen. Für uns, die wir unser Heil manchmal viel zu selbstverständlich nehmen, ist die Gerechtigkeit Gottes in unserem Heil kein Problem. Aber wir müssen einmal gründlich den Römerbrief lesen, um einen Eindruck zu bekommen von diesem Problem bei einem Juden. Für ihn ist die Gerechtigkeit Gottes ein großes Problem, wenn er einfach so, mir nichts, dir nichts scheinbar, seine Güter austeilt und verschenkt. Er, der vom Gesetz herkommt und von der Gerechtigkeit herkommt im Alten Testament, der weiß, das muss so und so und so geschehen. Auch Johannes, der Apostel, betont in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und, Sie wissen es, gerecht. Das kann ein Problem sein, wenn Gott nur einfach so Sünden vergibt. Ist er dann gerecht? Handelt er dann nicht ungerechterweise? Es müsste doch der Tod gefordert werden. Jetzt ist wichtig, dass Gott gerecht ist, wenn er uns ein Erbe gibt und wenn er uns unsere Sünden vergibt und wenn er uns überhaupt irgendetwas gibt. Und da werden wir wieder aufmerksam auf den Einsatz von Jesus Christus. Nur Kraft dessen, dass Jesus dazwischen gekommen ist und unsere Last genommen hat, unseren Tod als Opferlamm auf sich genommen hat. Nur über ihn ist Gott gerecht, sonst wäre Gott in der Tat ungerecht, uns zu vergeben. Gott hat kein Recht, auch nicht von seiner Liebe her, uns zu vergeben, denn er ist im Grunde ein gerechter Gott und muss strafen. Das ist sein Wesen. Ein Professor von Göttingen fragt, ja, ist denn Gott der Einzige, der so hart ist, dass er nicht einmal etwas loslassen kann? Ja, er ist der Einzige. Dieser Professor hat noch nichts kapiert von der Heiligkeit, von der Gerechtigkeit Gottes, den das ganze Wesen Gottes durchzieht. Seine Liebe hat aber einen Weg gefunden, auf welchem er gerecht bleiben konnte. Gott ist nicht nur gerecht, er ist auch liebevoll, aber liebevoll nicht auf Kosten seiner Heiligkeit. Gott hört nicht auf, an irgendeiner Stelle Gott zu sein, um Gott zu sein. Gott muss nicht ein Gott der Liebe sein, auf Kosten des Gottes der Heiligkeit. Sonst müsste Gott, herabsteigen vom Thron. Wie sagt man das so? Abdanken, dankeschön. Sonst müsste er abdanken. Aber das braucht er nicht. Er selbst in der Person seines Sohnes ist Mensch geworden und ist in den Riss getreten. Wie Dr. Augsburger aus Amerika sagt, Gott ist sein eigener Versöhner, sein eigener Mittler. Gott selbst hat mit sich selbst vermittelt. Und von daher kann Paulus sagen, in dieser Beziehung, Gott ist einer. Bei Israel hat er einen Mittler gebraucht, es war sein Weg. Aber um zu erlösen, war er selbst der Mittler. Gott ist hier einer, der handelt, einer und derselbe. Dieses Erbe ist also unbefleckt. Und drittens, unser Erbe ist im Gegensatz zu einem irdischen Erbe unverwelklich. Was heißt das unverwelklich? Ist das nicht dasselbe als unvergänglich? Nun, im Wesen schon. Aber wenn wir welken sagen, es ist verwelklich, dann verliert etwas an Schönheit. Hat nicht mehr die Gestalt. Ein irdisches Erbe, es mag ein Haus sein, es mag ein Pelzmantel sein, das kann verwelken und die Schönheit verlieren. Es wird alt. Aber unser Erbe im Himmel wird nie alt werden. Und wir werden nie alt werden. Die Herrlichkeit wird nie den Glanz verlieren. Es wird immer schön bleiben. Das ist unsere Hoffnung. Und Petrus sagt, dafür lobt er Gott. Und ich soll es tun. Deshalb schreibt er das so. Ich soll tun, was Petrus tut. Gott für so einen Einsatz, für so eine Freizügigkeit zu loben. Was lässt auf dieses Erbe mit Zuversicht hoffen? Denn das Erbe ist ja eine Hoffnung. Und was lässt nun auf dieses Erbe überhaupt hoffen? Ist dieses Erbe gewiss? Petrus sagt durchaus, und er gibt uns zwei Gründe an. In Vers 4 sagt er, das Erbe ist in den Himmeln für uns aufgehoben. Und damit gilt es als sicher. Bei der himmlischen Bank, sagt Jesus einmal, kann kein Dieb einbrechen. Da kommt kein Mensch an das Geld, an diese Herrlichkeit ran, um es uns zu rauben. Niemand kann es vorwegnehmen, ebenfalls. Es bleibt dort und ist dort aufgehoben, sagt Petrus. Aber schauen wir uns diesen Satz etwas näher an. Was heißt das, wenn Petrus sagt, das Erbe ist in den Himmeln für uns aufgehoben? Einmal heißt das, es ist in den Himmeln und zwar jeder Hand dann, irdischen Hand, entzogen. Wie schon Jesus gesagt hat, keine irdische Hand kann daran. Weiter, Petrus sagt, es ist für uns aufgehoben. Man muss jedes Wort ernst nehmen. Es sind dort kostbare Juwelen, wenn wir jedes Wort ernst nehmen. Ist das nicht schön, dass Petrus nicht nur sagt, es ist in den Himmel aufgehoben? Nein, er sagt, für uns. Das spricht von der Güte Gottes, dass er uns liebt, spricht aber auch von der Stellvertretung. Nicht wir haben irgendetwas dazu getan. Es wird für uns getan. Wir brauchen nichts zu leisten. Gott tut es. Wir brauchen keine Wache dort einzusetzen. Das tut Gott alles. Gott bewahrt unser Erbe für uns an unserer Stelle. Und zum Dritten, im Grundtext haben wir die Formulierung, es ist schon so, es ist bereits aufgehoben. Nicht es wird, es ist schon. Das ist eine kleine Nuance, aber ist sehr wichtig, denn jeder von uns könnte heute Abend dort eingehen. Und wenn Gott immer noch dabei wäre, daran zu arbeiten, dafür uns es fertig zu machen, was dann? Ja, ich könnte ein bisschen früh angekommen sein, ja? Mein Onkel starb in der Kirche. Wir könnten gerade jetzt dort ankommen. Und dann? Petrus sagt, keine Angst. Es ist schon da. Als Jesus dort ankam, hat er es so vorbereitet und es ist seitdem fertig. Alles ist bereit. Es wird heute nicht viel gearbeitet und renoviert im Himmel. Es wartet nur auf uns und wird dort sicher aufgehoben für uns. Nicht nur, und jetzt kommen wir zum zweiten Grund, weshalb es dort sichergestellt ist, nicht nur wird das Erbe für uns aufgehoben, sondern wir werden für das Erbe bewahrt. Es heißt in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben beschützt werden für die Rettung, die bereit ist, enthüllt zu werden in der letzten Zeit. Wir werden, sagt er, beschützt. Und wieder werden wir neugierig und wir stellen einige Fragen. Wovor werden wir beschützt? Wovon werden wir beschützt? Denn das ist oft eine wichtige Frage für uns. Denn wir stellen doch fest, dass wir es nicht immer gut haben. Sind wir denn nicht bewahrt geblieben? Hat Gott denn nicht die Verheißung von 1. Petrus 1, Vers 5 eingehalten? Wir könnten ja einen Unfall gehabt haben unterwegs. Deshalb hat Herr Halstenberg Gott gedankt oder hat sich gefreut darüber, dass wir gesund hier angekommen wären. Er hat nicht einen Verdacht gehabt, dass ich in Holmecke irgendwie, dass mir da etwas gestoßen wäre. Entschuldigen Sie bitte. Keine Gefahr. In Holmecke haben Sie gute Luft. Sie sind herzlich eingeladen. Nein, unterwegs hätte uns etwas passieren können. Und was dann? Hätte Gott uns beschützt? Oh ja. Paulus sagt, Timotheus, du weißt, was ich da alles durchgemacht habe. Welche Verfolgungen, welche Leiden. Aber aus dem Allem hat mich der Herr gerettet. So? Und meine Haut? War das nicht die Gelegenheit, da in Kleinasien, als er gesteinigt wurde, dass er in den Himmel kam? In den dritten Himmel? Der war doch ziemlich weit weg hier von der Erde für eine Weile. Hat Gott ihn da bewahrt? Was beschützt Gott? Das ist die Frage. Gott hat nicht versprochen, unseren Leib zu beschützen. Das muss uns klar sein. Wir haben keine Verheißung, dass Gott uns unbedingt als Christen beschützen wird vor Krankheit oder Unfall und so weiter. In diesen Dingen kann uns Gott bewahren. Wer ist da uns? Wer sind wir, die wir dann bewahrt werden, wenn wir Unfälle und Krankheit haben? Was ist das, was bewahrt wird? Das ist eine höchst wichtige Frage. Wenn wir da nicht klar werden, verfallen wir oder kommen wir in allerlei Schwierigkeiten hinein, besonders in dieser Zeit, wo gerade an dieser Stelle uns so viel versprochen wird, wo der Himmel uns quasi in die Hand gedrückt wird. Bitte, greif doch zu, du brauchst nur zu glauben, dann geht's dir gut. Und dann wirst du nicht mehr krank sein und dann hast du die Gewissheit der Bewahrung, brauchst nur zu vertrauen. Ich frage, worauf? Ich muss erst etwas in der Hand haben. Ich muss erst eine Verheißung haben, ein Versprechen haben. Bitte geben Sie mir das schriftlich. Wo habe ich die Garantie? Und dann werde ich glauben. Aber ich muss ein Fundament haben. Ich muss wissen, was ich glauben soll. Was sagt Paulus zu Timotheus? Der Herr hat mich gerettet. Was hat er gerettet? Er hat den Strang der Beziehung des Paulus, der Heilsbeziehung des Paulus zu Jesus, dem Leben im Himmel, bewahrt. Wie die Schnur zwischen dem Kind im Mutterleib einer Frau. Diese Schnur blieb intakt. Und die besteht, sagt uns Paulus, aus zwei Momenten. Vertrauen und Liebe. Vertrauen ist der Schlüssel, Liebe ist der Inhalt, die Substanz. Wenn wir Gottliebende sind, das habe ich heute versucht, den Studenten Holmicke zu sagen, dann sind wir seine Kinder. Dann sind wir in seiner Hand. Dann sind wir das, was wir sein sollen. Gottliebende ist eine Bezeichnung für Christsein. Darauf kommt es an. Es kam immer auf diese Liebe an. Das war das Ziel des Gesetzes. Nur konnte der Mensch das Gesetz nicht einhalten. Aber jetzt ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir sind Gottliebende. Und diese Liebe zu Gott kann Gott bewahren, was immer der Ansturm von Schwierigkeiten sein mag. Es gibt keine Situation, lesen Sie den dritten Teil von Römer 8, keine Situation, weder, und wissen Sie im Übrigen, in diesem Text in Römer 8 gegen Ende, da steht ein ganz modernes Wort im Grundtext, und das bedeutet Stress. Wir übersetzen mit dem alten Wort Trübsal oder Bedrängnis im Grundtext Thlipsis ganz einfach Stress. Druck. Jetzt können Sie sich jede Art von Druck denken. Und es ist nichts, sagt Paulus, das imstande wäre, stärker zu sein, denn die Kraft Gottes, um uns zu bewahren. Wir werden beschützt an der Stelle. Alles andere darf gehen, sagt Paulus. Alles andere darf verfallen, weggehen, darf uns genommen werden. Wir dürfen arm werden, wir dürfen wie Schlachtschafe betrachtet werden. Aber unsere Beziehung zu Jesus Christus darf intakt und heil bleiben. Und wenn der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist ein Versprechen. Und auf diesem Versprechen dürfen wir bauen. Wir werden bewahrt, wir werden beschützt. Wie? Petrus sagt einmal in der Kraft Gottes, es ist seine Energie, nicht meine Energie. Aber mein Vertrauen wird gefördert durch den Glauben. Das heißt, es wird erwartet, dass ich mich einfach ihm anvertraue und ihn lassen mich bewahren. Mich bewahren lassen. Also durch den Glauben. Wenn wir durch den Glauben zum Glauben, das heißt zu Jesus Christus gekommen sind, dann ist es dasselbe Prinzip, wodurch wir Christen bleiben. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 6, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm durch den Glauben. Einfach Vertrauen, aus Glauben zum Glauben. Römer 1, Vers 17. Drittens, eine dritte Bezeichnung für das Ziel Gottes. Wenn Gott uns ein Ziel gesetzt hat, beziehungsweise eine Hoffnung in Aussicht gestellt hat oder ein Erbe, dann nennt er diese Hoffnung, dieses Erbe mit einem dritten Ausdruck, eine Rettung. Hier muss ein wenig erklärt werden. In einigen Übersetzungen steht das Wort Heil und in anderen kann vielleicht das Wort Rettung stehen. Die zwei Wörter Heil und Rettung bedeuten dasselbe und die können auswechselnd gebraucht werden. Und wenn Sie mal einen Vers verstehen wollen, in welchem eins dieser Wörter steht, dann versuchen Sie, das andere Wort zu gebrauchen. Vielleicht ist das eine Hilfe, je nachdem Sie gewohnt sind zu denken. Heil und Rettung sind zwei Wörter, die dasselbe bedeuten. Ob ich Jesus als Heiland bezeichne oder als Retter, ist dasselbe. Und ich bin durch ihn gerettet worden oder ich habe das Heil empfangen, das ist dasselbe. Nun werden wir an drei Stellen gerettet. Wir werden dreimal gerettet. Wenn wir heute Christen sind, dann können wir vom heutigen zeitlichen Standpunkt dreimal sagen, und zwar wie folgt. Ich wurde gerettet, ich werde gerettet, ich werde gerettet werden. Ich wurde einmal gerettet vom Zorn Gottes. Das ist hinter mir. Ich bin jetzt über diesen Zorn hinaus, sagt Jesus in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, das heißt in den ewigen Tod. Denn, warum nicht? Er ist bereits vom Tode, zu dem das Gericht verurteilt, zum Leben hindurchgedrungen. Ich habe schon das Leben. Ich bin schon vom Zorn Gottes weg. Ich bin gerettet worden aus diesem Zorn. Ich bin schon in der Hölle gewesen. Mein Jesus Christus, ist dorthin gegangen, gleichsam für mich, als er am Kreuz war. Aber jetzt sagt die Schrift, ich werde immer noch gerettet. Nicht vom Zorn Gottes jetzt, sondern ich werde bewahrt, gerettet von der Kraft der Sünde. Und eines Tages werde ich gerettet werden von der Gegenwart der Sünde, denn in mir und um mich her ist immer noch Sünde. Aber das wird dann nicht sein. Ich werde zum dritten Mal gerettet werden und von der Rettung ist hier die Rede. Eines Tages werde ich gerettet werden und das ist die Hoffnung, mein Erbe. Alles, was dann kommt, das ist das Ziel, wohin Gott mich bringen wollte, als er mich zu neuem Leben brachte in der Wiederzeugung. Das bewegt Petrus in den Versen 5 bis 12, bis zum Ende dieses Abschnittes. Und wir müssen uns daran erinnern, er ist immer noch dabei, Gott zu loben. Er lobt Gott für die Rettung, die uns in Aussicht gestellt wird. In Bezug auf diese Rettung macht Petrus drei Bemerkungen. Einmal, sie ist Gegenstand einer künftigen Enthüllung. Sie wird einmal enthüllt werden. Zweitens, sie ist Anlass zur Freude. Und drittens, sie ist Inhalt einer sehr wichtigen Botschaft. Also zuerst, in Vers 5, immer noch am Ende, sagt er, dass diese Rettung eines Tages enthüllt werden wird. Er hat ja vom Erbe gesagt, es ist aufgehoben, bereits da. Und dieses Erbe ist die Rettung. Das heißt, irgendjemand kann jetzt aus diesem Leben aussteigen und er ist schon gerettet. Er wird sofort aufgehoben. Keine Gefahr dazwischen mehr in einem sogenannten Fegefeuer. Er ist angekommen. Er ist ans Ziel angekommen. Und diese Rettung wird eines Tages enthüllt werden für uns alle, die wir dann noch leben werden. Wenn Jesus Christus kommt, wird sie enthüllt werden und auch für die, die schon da sind, denn sie werden dann auferstehen und werden etwas Zusätzliches erleben, das sie bis dahin noch nie erlebt hatten, eine Auferstehung. Und so wird es auch für sie eine Art Enthüllung sein, obwohl sie schon eingetreten sind in die Freude des Herrn, wie Paulus sagt. Wir stellen fest, die Rettung ist bereit, enthüllt zu werden. Wie schon gesagt, es ist alles bereit. Es braucht also keine Vorbereitungen mehr. Und dann heißt es, die Rettung wird in der letzten Zeit enthüllt werden. Dieser Ausdruck, letzte Zeit, macht uns einige Schwierigkeiten, seitdem es vom vorigen Jahrhundert her besonders verschiedene Bewegungen gegeben hat, die sehr stark, wie wir sagen, eschatologisch waren, das heißt auf das Letzte hin ausgerichtet waren. Und Gemeinde Jesu ist von dort her nicht ganz frei geblieben von dem Einfluss falscher Erwartungen. Wir dürfen auf Jesus warten und wir dürfen meines Erachtens sagen, er könnte heute kommen. Aber wir müssen vorsichtig sein und nicht sagen, wir leben jetzt schon in der Endzeit. Die Bibel gebraucht verschiedene Ausdrücke sehr sorgfältig. Sie unterscheidet grundsätzlich zwischen letzter Zeit und Endzeit. Der Begriff Endzeit wird durch Daniel geprägt, beziehungsweise die Offenbarung Gottes an Daniel in Daniel 11. Im spezifischen Sinne ist das Ende oder die Endzeit eine ganz kurze Zeit, kurz bevor Jesus auf den Ölberg kommt, um Israel zu retten aus seiner Not und dann ins tausendjährige Reich zu bringen. Die letzte Zeit ist dagegen ein Ausdruck, den die Schrift konsequent gebraucht, für den ganzen Zeitabschnitt zwischen Himmelfahrt Jesu und Wiederkunft Jesu. In dem Sinne haben wir immer in der letzten Zeit gelebt. Die Gemeinde hat immer in der letzten Zeit gelebt. In welchem Sinne die letzte Zeit? An dieser Stelle haben sich Theologen sehr tüchtig geirrt manchmal, wenn sie von einer Früherwartung der Apostel sprachen. Dabei haben sie den Bezugspunkt falsch gesetzt. Nah hieß in jener Zeit nicht in Bezug auf das Kommen Jesu in die Welt. Nah hieß für die Apostel in Bezug auf die Schöpfung. Das heißt, im Blick auf den großen Schöpfungstag, das heißt, die ganze Zeit, in welcher diese Schöpfung existiert, ist die Zeit, die Jesus einführt mit seinem Kommen, die letzte Epoche. Nicht nur zeitlich, sondern auch heilsgeschichtlich in dem Sinne, dass wenn Gott, der Schöpfer, als Retter, als Messias erscheint, um aus dieser Welt, aus der geschaffenen Menschheit, ein Volk heraus zu retten, dann hat zweierlei begonnen mit diesem Einsatz, mit diesem Kommen Gottes als Messias in die Welt. Erstens, eine neue Welt ist angebrochen. Zweitens, die alte ist dabei am Vergehen. Die letzte Zeit ist gekennzeichnet vom Tod, von den Todeswehen dieser Welt. Und Christen leben heute anders in dieser Welt, mit einer anderen Denkweise, mit anderen Vorstellungen, als der Jude es tat, bevor Jesus kam. Der Jude lebte in dieser Welt, bewusst. Dort war er hingestellt. Wir sind immer noch hier, aber wir leben nicht in dieser Welt, wir leben für eine andere. Wir wissen um die Vergänglichkeit, weil Jesus gestorben ist. Paulus drückt das so aus in Galater 6, Vers 14. Gott behüte mich davor. Es kommt gar nicht in Frage. Es sei fern von mir, mich zu rühmen. Es sei denn im Kreuz von Jesus Christus, durch welches die Welt mir gekreuzigt worden ist und ich der Welt. Mit dem Tod des Schöpfers in Menschenform am Kreuz ist für Paulus die Schöpfung erledigt. Dahin. Sie hat noch ihre Todeswehen. Diese nehmen zu. Aber wir haben hier nichts mehr verloren, deshalb auch nichts zu suchen. Wir sind auf dem Weg zu einer anderen Welt. Wir wissen um die Vergänglichkeit. Petrus sagt, unsere Rettung ist bereit, enthüllt zu werden in der letzten Zeit. Wir leben jetzt in der letzten Zeit, sagt er, und sie könnte, es ist nichts mehr, das dazwischen steht eigentlich, Gott könnte diese Rettung jede Zeit enthüllen. Wartet darauf, seid bereit dafür. Und dann sagt er, sie ist eine Rettung, die Anlass ist zur Freude. Diese Rettung ist ein Anlass zur Freude. Wir wissen, dass wir dann froh sein dürfen.
In den Versen 6 bis 9 spricht er von dieser Freude oder davon, dass diese Rettung ein Anlass zur Freude ist. Für wen ist die kommende Enthüllung Anlass zur Freude? Und darauf gibt Petrus mehrere Antworten. Für wen diese Rettung, wenn Jesus kommt, eine Freude sein wird? Nicht für jeden. Erstens, für die Leser. Es heißt in Vers 6, worüber ihr euch freut. Und dann müssen wir wissen, dass es sich bei den Lesern um Wiedergeborene handelt. Denn er sagt, Gott hat uns, mich und euch, die ihr diesen Brief bekommt, er schreibt an solche, die erwählt sind, die errettet sind, die mit dem Blut Jesu besprengt worden sind. Diese Leser, diese dürfen sich freuen. Die dürfen jetzt schon diese Freude haben, denn sie werden sich dann freuen. Das wird Anlass zur Freude sein. Ihr freut euch jetzt schon darüber. Zweitens, Petrus sagt, diese Rettung, die dann enthüllt werden wird, ist Anlass zur Freude für Traurige. Für traurige Christen, für solche, die hier Traurigkeit erleben. Vers 6, die ihr jetzt traurig seid. Und an dieser Stelle fügt Petrus eine Reihe hilfreicher Bemerkungen für traurige Gläubige ein. Und wenn sie Traurigkeit haben oder ihre Lebensumstände dazu gedient haben, dass sie tief traurig geworden sind, hier dürfen sie Trost schöpfen. Ich gebe einige Aussagen, 6 Aussagen, die Petrus macht. Dass diese Rettung Anlass zur Freude für Traurige ist. Einmal, die Leser sind traurig, heißt es, in mancherlei Prüfungen. Der Prüfungen sind oft viele. Jakobus sagt, sie sind vielfarbig, wörtlich so. Das heißt vielseitig. Kaum ist eine da und dann ist schon die andere wieder da. Und diese ist kaum weg und schon kommt eine dritte. Manchmal kommen sie zu fünft und so weiter. Mancherlei Prüfungen, das ist unser Los. Er sagt aber, sie sind traurig, wenn es sein muss. Das klingt einmal schwer, aber zum anderen ist das auch ein Trost. Denn ich weiß, es muss so sein. Und Jesus bestimmt das. Und wenn Jesus das bestimmt, dann weiß ich, ist es gut für mich. Was Jesus in mein Leben hineinbringt, war immer notwendig. Ich glaube, es war der englische Gottesmann Newton, der das sagte. Was Jesus in mein Leben hineinlegt, war immer notwendig. Und umgekehrt, was er mir vorenthielt, war nicht notwendig. Überhaupt nicht. Seine Führungen sind immer die eines guten Hirten. Und von daher weiß ich, dass ich keinen Mangel habe, wie immer es mir auch gehen mag. Es muss so sein. Wir dürfen uns in seine Hand zufrieden geben und dort uns geborgen wissen. Petrus sagt, sie sind traurig für eine kurze oder kleine Zeit. Für uns scheint es lang zu sein. Für jenes Mädchen, das für 40 Jahre in den Kerker kam in Südfrankreich, schien es eine lange Zeit zu sein. Und sie hatte viel Zeit, mit den Fingernägeln in den Stein einzugravieren. Resiste, widerstehen, 40 Jahre. Eine lange Zeit. Aber im Vergleich zur Ewigkeit, Paulus, der ja sehr viel gelitten hat, sagt, ich bin davon überzeugt, die Leiden dieser Zeit wiegen überhaupt nicht auf im Vergleich mit dem Gewicht der Herrlichkeit, das uns einmal enthüllt werden soll. Das sage ich im Glauben. Ich habe auch meine Schwierigkeiten, die mich bis an den Rand der Verzweiflung bringen. Aber ich kenne nicht die Schwierigkeiten mancher anderer Gotteskinder, die ganz anders haben leiden müssen. Diese Leiden kenne ich nicht, aber ich darf im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Wort dieses Ihnen weitergeben. Ihre Leiden mögen viel schlimmer sein als meinen. Aber das hält mich nicht davon ab, Ihnen zu sagen, was Gott sagt. Und ich muss nicht ganz alles erlebt haben, obwohl das eine Hilfe ist, sie zu verstehen. Aber Gott versteht sie. Und er weiß, es muss so sein. Es ist nur eine kurze Zeit. Weiter, Petrus sagt, sie sollen wissen, es geht, Vers 7, um die Erprobung eures Glaubens. Der Glaube muss auf die Probe gesetzt werden. Das ist notwendig. Jeder Wert muss geprüft werden auf seinen Wert hin. Und unsere Prüfungen dienen dazu, dass der Glaube als echt erwiesen wird. Und dabei, sagt Petrus fünftens, dürfen die Leser wissen, die Erprobung ihres Glaubens ist viel kostbarer, denn die Erprobung des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer dennoch erprobt wird. Er sagt, und vielleicht wollen Sie Vers 7 und 8 dort zur Hand nehmen, oder ist es gerade Vers 7? Das ist ein etwas schwieriger Satz, und ich will ihn Ihnen erklären. Petrus sagt Folgendes: Gold muss durchs Feuer geprüft werden. Es muss gezeigt werden, was wirklich Gold ist und was nicht Gold ist. Das ist so, das ist notwendig unter Menschen. Das wird erprobt, geht durchs Feuer hindurch. Aber unser geistliches Leben ist viel mehr wert denn Gold. Und es gibt kein Gold, das aufwiegen könnte im Vergleich mit unserer Seele, mit unserem geistlichen Leben. Deshalb könnten wir kein Geld ausgeben für unsere Rettung. Das sagt er dann später in diesem Kapitel. Kein Geld, kein Silber, kein Gold. Und wissen Sie, es ist nicht von ungefähr, dass Gott es so führte, dass gerade Petrus das sagte. Und wer Petrus zum Vorvater und Beispiel nehmen will, soll auf Petrus hören. Petrus sagt, Gold wiegt nicht auf. Und wenn jetzt meine Seele und mein Glaube erprobt wird, dann ist die Erprobung meines geistlichen Lebens viel mehr wert als die Erprobung des Goldes. Die Erprobung des einen ist wichtiger als die Erprobung des anderen, weil die Substanz wertvoller ist. Mein geistliches Leben ist wertvoller denn Gold. Deshalb ist die Erprobung meines geistlichen Lebens wertvoller, notwendiger, könnten wir vielleicht sagen, als die Erprobung von Gold. Das müssen wir wissen. Petrus meint, das sei eine Hilfe für uns. Gott wertet uns auf. Deshalb müssen wir geprüft werden. Es zeugt von unserem Wert in seinen Augen. Bastarden, ungesetzliche Kinder, uneheliche gleichsam, die lässt er fahren. Der Hebräerschreiber sagt es. Aber seine eigenen Kinder, Beispiel das Volk Israel, das muss durchs Feuer. Das ist eben so. Sechstens, sie sollen um das Ziel ihrer Erprobung wissen. Und das könnte ihnen helfen. Sie möchte sich erweisen, die Erprobung möchte sich erweisen zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Enthüllung Jesu Christi. Wenn Jesus Christus enthüllt wird, der Schleier wird weggezogen, was dann? Dann soll nicht nur Jesus Christus zu sehen sein, sondern wir sollen zu sehen sein. Und was dann dabei zu sehen ist, soll dazu dienen, dass Gott gepriesen wird, geehrt wird, verherrlicht wird. Zum Preis, zur Ehre, zur Herrlichkeit. Fällt es uns heute schwer, einen Dank in den Mund zu nehmen, inmitten von Tränen? Dann wollen wir wenigstens ausharren und eines Tages werden wir die Freimütigkeit dafür bekommen. Und letztens. Sie haben also trotz Traurigkeit jeden Grund zur Freude. Und auch hierüber lobt Petrus Gott. Trotz der Traurigkeit haben sie Grund zur Freude. Und dafür dürfen sie Gott loben. Und letztens, Vers 8. Die kommende Enthüllung der Rettung ist Anlass zur Freude. Für wen? Nicht nur für Traurige, sondern für Liebende. Das sind ja immer dieselben. Die Leser, die Traurige, die Lieben. Aber in einer anderen Qualität oder in einer anderen Weise. Welchen ihr, den ihr nicht gesehen habt, liebt. Auf welchen ihr, den ihr jetzt nicht seht, ihr glaubt aber, euch freut mit hoher, unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wer darf sich freuen auf die Enthüllung von Jesus? Der, der ihn liebt. Ich komme von der Landwirtschaft. Wir wohnten außerhalb des Ortes. Manchmal sind unsere Eltern weggefahren. Wir waren 5 Söhne, keine Mädchen. Und wenn ich ein bisschen schwierig bin im Umgang, dann sollen Sie wissen, ich hatte keine Schwestern. Meine Frau hat sehr schwer, das alles nachzuholen. Wir waren 5 Brüder und hatten dann nach allem zu schauen. Und wir hatten, wie ich schon erzählte, Kühe. Die mussten natürlich zur rechten Zeit gemolken werden. Aber manchmal ist das Ballspielen und das Fußballspielen wichtiger als die Kühe, besonders als irgendjede Arbeit. Und dann waren wir so vertieft und verliebt in unserem Spiel, dass wir dann das bisschen aufgeschoben haben. Mit einmal, die Zufahrtsstraße war eine sehr lange, vielleicht hat das etwas Gutes an sich. Mit einmal hören wir die Pferde und die Kutsche. Dok, 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 dok. Oh, Junge, wir mussten noch melken. Ja. Haben die Preußen gehört? Ich sagte melken. So haben wir das gesagt früher. Ja. Dann schnell in den Stall die Kühe reingeholt und angefangen zu spritzen und zu melken. Und wenn die Eltern dann kamen, waren wir natürlich bei der Arbeit, aber es war eigentlich spät. Ja. Wir waren nicht fertig. Wir waren nicht froh, dass sie kamen. Wir waren nicht unseren Aufgaben nachgekommen. Nun, wir liebten sie und wenn Kinder und Eltern miteinander einigermaßen auskommen, dann ist es erträglich. Und ich bin Gott dankbar, dass es bei unseren Eltern erträglich war. Aber immerhin ist das ein Beispiel. Johannes wünscht in 1. Johannes 2, dass wir dann mit Freimütigkeit ihm begegnen dürfen. Werden wir dann mit niedergeschlagenen Augen auf ihn zugehen und nichts zu sagen wissen, die Zunge schweigt? Oder werden wir freien Mut haben, den Mund aufzutun und dann das Auge aufzuheben? Hier bin ich, Herr Jesus, ich liebe dich und ich habe meine Liebe dir gezeigt. Du bist da, ich bin da. Wir begegnen uns jetzt. Jetzt sehe ich den, den ich zwar liebte, aber nicht gesehen hatte, aber doch Grund hatte zu lieben. Welch ein Tag wird das einst sein, einmal, wenn wir den sehen, der für uns gestorben ist, den wir heute wertschätzen, sagt Petrus, aber wir haben ihn nie gesehen. Was wird das für ein Tag sein? Wir wollen ihm jetzt schon dafür danken und für ihn leben. Wir wollen das Haupt neigen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich für uns eingesetzt hast und dass du jetzt für uns da bist. Herr, wie schnell sagen wir diese Dinge? Und du nimmst uns dann auch in die Prüfung, um uns zu zeigen, wie ernst wir es wirklich meinen, wie es uns wirklich ums Herz ist bei dir. Herr, wir danken dir, dass du gerade dann uns aber auch in deiner Hand hältst, während du als Töpfer uns formst. Und wir dürfen wissen, dass du nie so nahe bist, wie wenn du die Rebe beschneidest. Lass uns, Herr, das bewusst sein und bleiben. Amen.